Jesus, danke, danke, dass du hier bist. Danke, dass du redest und dass wir darauf vertrauen dürfen, dass in all dem, was im Gottesdienst passiert, du der bist, der das Entscheidende tut. Hab Dank dafür und bitte segne uns diese Zeit, Herr. Amen. Ihr Lieben, tut mir mal bitte einen Gefallen. Wer einen Schlüssel dabei hat, holt ihn mal bitte kurz raus. Wahrscheinlich haben die meisten Schlüssel dabei, gehe ich mal von aus. Einfach mal kurz hochhalten, kurz zeigen, ob ihr einen Schlüssel habt. Ja, das auch dein Handy hoch. Das Handy kann auch ein Schlüssel sein, absolut. Warum machen wir das? Schlüssel sind wichtig. Ich glaube, da könnt ihr mir zustimmen. Also wenn ich hier so gucke, und das Schöne ist, Schlüssel schließen Dinge auf. Also meistens Räume schließen die auf, ja. Und mit einem Schlüssel öffnet sich nicht nur eine Tür, sondern oft mehr. Also dieser Schlüssel, wenn ich da, mit dem komme ich in unsere Wohnung rein. Und das bedeutet ja nicht einfach nur, ach, ich habe ein Dach über dem Kopf, sondern da ist mehr. Da ist Ankommen und da ist vielleicht, da ist auch frei oder was auch immer. Also da ist Wärme, da ist meine Familie, meine Kinder. So, meine Frau. Das ist der Schlüssel für die Gemeinschaft. Dieser Schlüssel, der schließt Räume auf, wo viel möglich ist. Der schließt dir den Saal auf und die Cafeteria und drüben die Räume. Da ist jede Menge möglich, da kann man viel machen. Das bedeutet, dass ich Menschen begegne und so weiter. Und so steckt hinter jedem dieser Schlüssel ein Raum, der schließt irgendetwas auf. Und ich möchte euch heute gerne zwei, oder genauso wie es Schlüssel gibt, gibt es auch im Wortsinn Schlüssel. Der Volkmar hat es gerade auch schon verwendet, das Wort, nämlich Schlüsselsatz. Es gibt Schlüsselsätze oder Schlüsselwörter, die etwas aufschließen, die eine Bedeutung haben oder die etwas, etwas deutlich machen. Also ein Arzt wird in einer Diagnose von einem anderen Arzt nach bestimmten Schlüsselwörtern suchen, die ihm verraten, wie es dem Patienten geht. Ja, was so der Knackpunkt ist. Wenn man eine Beurteilung von einem Bewerber liest, dann sucht man nach bestimmten Schlüsselsätzen. Die sind zum Teil verboten, ja, also das, weil man versteckte Botschaften damit weitergeben kann. So wie der bekannteste davon, er war stets bemüht oder sie war stets bemüht. Da wissen alle, das steckt dahinter, er hat es versucht, aber viel kam nicht. Das sind Schlüsselsätze oder Schlüsselwörter. Und ich habe mal gelesen, das fand ich interessant, wenn jemand in Leitung, in Verantwortung ist, dann sollte er jeden Tag drei Worte oder ein Satz ist dabei oder ein Halbsatz sagen, als Schlüssel für ein gutes Betriebsklima oder ein Schlüssel für ein gutes Klima mit seinen Mitarbeitern. Drei Schlüsselworte, einmal Danke, einmal Entschuldigung und einmal ich brauche Hilfe. Schlüsselworte, um ein Klima zu schaffen. Danke, Wertschätzung, Entschuldigung, die Möglichkeit, auch den anderen zu zeigen, ich mache Fehler. Und ich brauche Hilfe, um zu zeigen, ich bin hier nicht der King, der alles macht, sondern ich brauche euch. Ihr werdet gebraucht, ihr seid ein wertvoller Teil dieser Gemeinschaft. Ja, also mit diesen Worten schließt man den Raum auf zu einem guten Miteinander. Und ich möchte euch heute mit dieser Predigt zwei wichtige Schlüsselsätze mitgeben. Ja, deswegen ist es gut, wenn ihr eure Schlüssel noch in der Nähe habt, so einfach so als Bild für zwei wichtige Schlüsselsätze, die ich euch heute mitgeben möchte. Und ich hoffe, dass an eurem Schlüsselbund noch Platz ist. Die Grundlage für diese zwei Sätze ist ein Text, der schon unglaublich alt ist. 2770 Jahre alt ist dieser Text. Unfassbar. Gesprochen vom ältesten Schriftpropheten in der Bibel. Ja, also es gibt ja einige, also der Mose war auch ein Prophet, aber Schriftpropheten, das waren Propheten, die einfach, oder das sind die Propheten, es gab noch mehr, von denen man gesagt hat, die Worte waren so wichtig, die muss man aufschreiben. Ja, und der älteste Schriftprophet in der Bibel heißt Amos. Ganz interessanter Typ, ein Selbstständiger, der sein Geld damit verdient hat, dass er Schafe gezüchtet hat oder Maulbeerfeigen angebaut hat und verkauft hat. Und dem ging es ganz gut. Und damals war Israel war geteilt in ein Nordreich und ein Südreich. Und er hat da ganz gut gelebt im Südreich. Und dann ruft ihn Gott und beruft ihn zum Propheten. Und da sagt er, wenn Gott spricht, wer will da nicht zum Prophet werden? Es war nicht seine Berufsperspektive eigentlich, aber na gut, dann macht das halt. Und er geht ins Nordreich, dahin wird er geschickt von Gott und spricht Prophetien. Nicht besonders lang, nur ein paar Wochen oder ein paar Monate, weil er wird dann angezählt und muss wieder zurück. Aber die er gesprochen hat, die haben es in sich. Amos spricht wahrscheinlich bei einem religiösen Fest, wir wissen nicht so genau welches, spricht er folgende Prophetie, und das ist der Predigttext für heute. Der hat es in sich. Gott spricht, ich hasse, ja, ich verabscheue eure Feste und eure Gottesdienste mag ich nicht riechen, auch wenn ihr mir Brandopfer darbringt. Ich habe keinen Gefallen an euren Speiseopfern und euer Mastvieh, das ihr zum Abschluss als Opfer darbringt, soll mir nicht unter die Augen kommen. Lasst mich in Ruhe mit dem Lärm eurer Lieder. Auch euer Harfenspiel mag ich nicht hören. Vielmehr soll das Recht wie Wasser strömen und Gerechtigkeit wie ein Bach, der nie versiegt. Ihr seid 40 Jahre lang durch die Wüste gezogen, ihr Leute vom Haus Israel. Habt ihr dort etwa Schlachtopfer und Speisopfer für mich dargebracht? Weiß nicht, wie es euch so geht. Das ist ein ordentlicher Text. Als ich den gelesen habe, da musste ich mich an meine Kindheit erinnern, habe ich mich an meine Kindheit erinnert, wenn einer der Geschwister eine Standpauke bekommt und man so daneben steht und denkt, Gott sei Dank war ich nicht dran. Und man lernt nebenbei noch was, weil man das ja auch nicht machen möchte, was der andere da gerade gesagt bekommt. Was war das Problem? Warum muss Amos so eine Prophetie aussprechen? Ganz einfach, Israel, der Nordteil, das Nordreich unter dem König Jerobeam II., denen ging es richtig dufte. Die waren richtig gut drauf. Die waren wirtschaftlich gut da. Amos beschreibt es so, dass sie Häuser und Betten mit Elfenbein bauen und so weiter. Also das hat richtig floriert, denen ging es richtig gut. Die haben schöne Häuser gebaut, die haben Weinberge angebaut, die haben Wein getrunken jede Menge, weil es denen so gut ging. Die Oberen haben in Saus und Braus gelebt, wie man so schön sagt. Und der Glaube, der bestand darin, dass man gesagt hat, wir feiern schöne große Feste, wir feiern Gottesdienste, von denen die ganze Stadt hört, beziehungsweise das ganze Land. Viel Musik aufgeboten, viel Action gemacht, aber kein Herz. Scheinbar. Kein Fragen nach Gott. Die Israeliten dachten, dass sie mit großem Getöse Punkte machen können bei Gott. Dass sie mit viel, viel Programm, vielen Menschen, sollen so viel wie möglich, sollten natürlich kommen, ist ja klar. Und sie hatten irgendwie gehofft, dass sie bei Gott irgendwie dann gut dastehen, dass sie da irgendwie so ein paar Punkte kriegen für religiöses Gebaren, keine Ahnung. Sie dachten, in all dem Reichtum soll Gott schon so seinen Anteil bekommen. Ne, wir haben ja gespendet und wir waren ja auch jede Woche im Gottesdienst. Und das ist doch gut, oder? Also dann bin ich doch ein frommer Mensch. Ist doch schön, wenn ich das schaffe. Manche schaffen das nicht. Und Gott beklagt, dass sie über diesem Reichtum zwei Schlüsselsätze vergessen haben. Der erste, ich brauche deine Hilfe. Und damit, ich habe vorhin das Beispiel mit den Mitarbeitern gebracht, jetzt geht es nicht um die Mitarbeiter, sondern es geht um Gott. Herr, ich brauche deine Hilfe. Diesen Satz müssen wir uns bewahren. Wir singen ja hier immer diese Lieder, also ich weiß nicht, ob ihr habt ja wahrscheinlich auch mitgelesen und zum Teil mitgesungen. Der Schlüssel zu all diesen Liedern, zu diesen ganzen Texten, ist unter anderem dieser Satz. Herr, ich brauche deine Hilfe. Und dieser Satz hätte den Israeliten damals geholfen. Und er war der Schlüsselsatz nicht nur für die Israeliten damals, sondern durch die ganze Bibel. In den letzten Versen deutet Amos das auch an. Er sagt im Namen Gottes, ihr seid 40 Jahre lang durch die Wüste gezogen, ihr Leute vom Haus Israel. Habt ihr dort etwa Schlachtopfer und Speisopfer für mich dargebracht? Ja, es gab auch Opfer in der Wüste. Aber in der Wüste war das Volk ganz anders von Gott abhängig. Die mussten immer wieder fragen, Gott, wir haben nichts zu essen. Gott, wir haben nichts zu trinken. Gott, wir und so weiter. Gab es x Sachen. Ja, Gott, wir werden von den Schlangen geplagt. Und jedes Mal hat Gott gezeigt, er hat gesagt, ihr werdet so viel Fleisch essen, dass ihr es nicht mehr sehen könnt. Ihr werdet von mir zu trinken bekommen, ihr werdet Wasser bekommen. Gott hat Hilfe geschaffen, weil sie nach ihm gefragt haben. Weil sie gesagt haben, Gott, wir brauchen Hilfe. Und auch in dem Kapitel, in dem unser Predigttext steht, sagt Gott es ganz deutlich, ein paar Verse vorher, da sagt Gott, sucht mich, so werdet ihr leben. Das ist der Schlüsselsatz, der uns Menschen den Weg zur Gnade öffnet. Nicht unsere Gottesdienstbesuche, nicht wie oft du im Gottesdienst warst, auch nicht unsere Veranstaltung und seien sie noch so groß, auch nicht unsere Musik, egal wie gut und wie perfekt und wie abgestimmt unsere Musik ist. Das ist nicht der Schlüssel zur Gnade. Der Schlüssel zur Gnade ist, dass du selber darauf kommst und sagst, ich brauche deine Hilfe, Gott. Jesus greift das auch mal auf. Das ist ganz interessant. Er redet in seinem Heimatdorf, wo ihn alle kannten, als kleinen Rotzbengel, der da rumgelaufen ist früher. Und Jesus redet und spricht über eine Prophetie und dann sagt er, ja, ihr wundert euch, warum hier so wenig passiert. Und er sagt, und dann macht Jesus zwei Beispiele und damit düpiert er seine eigenen Leute. Er erzählt nämlich zwei Geschichten und er sagt, die eine Geschichte beim Propheten Elia, da gab es eine Frau, die war in Not, eine Witwe, die war in Not. Und weil sie in Not war, hat sie zu Gott geschrien. Und der Prophet Elia war bei ihr und ihr Topf mit Mehl war alle und ihr Öl war alle. Und sie wird gesegnet und ihr Topf mit Mehl ist nicht mehr alle geworden, auch ihr Öl ist nicht mehr alle geworden. Sie hat sich an Gott gewandt und ihr wurde geholfen. Und Jesus sagt, und die war keine Israelitin, die war ein Heide. Und genauso ging es dem Elisa, da kommt der Naaman, den hatten wir vor ein paar Wochen auch in der Predigt, da kommt der Naaman aus Syrien, ein Mann, der gegen Israel gekämpft hat, der eine israelitische Sklavin hatte, ein junges Mädchen, was geklaut wurde aus Israel und für ihn gearbeitet hat. Dem wurde geholfen, der hatte Aussatz und er hat gesagt, Gott, ich brauche deine Hilfe. Er ist zu Elisa gekommen und er hat diese Hilfe bekommen. Und Jesus sagt, der war ein Gegner Israels und trotzdem hat Gott ihm geholfen, weil er bereit war und gesagt hat, ich brauche deine Hilfe. Beides waren Heiden und trotzdem war ihnen klar, ich brauche Hilfe. Und ganz zum Schluss der Verbrecher am Kreuz, der auf den letzten Zentimetern zu Jesus sagt, eigentlich ein Verbrecher. Und wenn er am Kreuz umgebracht wurde, hat er es auch verdient. Aber er sagt zu Jesus, Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Menschen, die erkennen, egal was ich mache und was ich schaffe, egal wie stark ich bin, wie mächtig ich bin, es ist alles egal, wenn ich zu dem Punkt komme und sage, ich brauche deine Hilfe, Gott. Das ist der absolute Schlüssel zur Gnade. Und dieser Text, dass Gott sagt, ich kann eure Gottesdienste, ich will die nicht haben und so weiter. Ne? Uns muss klar sein, das ist wirklich vor 2770 Jahren zu den Israeliten gesprochen worden. Das ist nicht eins zu eins in unsere Situation gesprochen. Und trotzdem dürfen wir uns die Frage stellen, wie sieht es bei mir aus? Habe ich diesen Schlüsselsatz im Kopf? Wir reden ja oft von Gnade. Ich selber mache das unglaublich gerne. Und das ist ja auch richtig, Gott ist ein gnädiger Gott. Aber Gnade ist keine Schüttware. Jeder, der hier in diesem Raum war, ist automatisch begnadigt. So läuft der Laden leider nicht. Es braucht keine Leistung von dir, es braucht kein Geld von dir, es braucht gar nichts von dir. Nur diese Erkenntnis, Gott, ich brauche deine Hilfe. Und vielleicht nochmal als Randbemerkung, wenn Gott das fordert oder wenn Gott sagt, hey, das ist der Schlüssel, dass ihr sagt, ich brauche deine Hilfe, dann geht es nicht darum, dass Gott ein verletztes Ego hat und sagt, Mensch, die kümmern sich gar nicht mehr um mich, die kommen ja gar nicht mehr zu mir, jetzt bin ich beleidigt. Darum geht es nicht. Aber Gott selber ist die Hilfe, Gott selber ist das Leben und deswegen ist er auch derjenige, zu dem wir hinkommen sollen. Deswegen ist er auch die Ansprechperson. Also, der erste Schlüsselsatz für die nächsten Wochen, für unser ganzes Leben: Ich brauche deine Hilfe, Gott. Und der zweite Satz: Ich will der Gerechtigkeit helfen. Ich will der Gerechtigkeit helfen. Die Israeliten damals, zu denen der Predigttext gesprochen wurde, dieser harte Text, die hatten nämlich zwei Probleme. Das eine, was ich schon gesagt habe, sie dachten, mit Religion kriegen sie es irgendwie ein bisschen geregelt. Und das zweite Problem, die fehlende Gerechtigkeit. Die haben es sich gut gehen lassen. Da ist ja erstmal nichts dagegen zu sagen. Aber auf Kosten anderer, auf Kosten derer, die es sich nicht leisten konnten, auf Kosten derer, die nicht für sich kämpfen konnten, die schwach waren, die Witwen, um die sich keiner kümmern wollte, weil die hatten eh nichts zu sagen. Die sind in den Gottesdienst gegangen, haben gedacht, so, jetzt haben wir unsere Schuldigkeit getan und jetzt war ich aber auch fromm genug, oder? Gott ist so da irgendwie und jetzt mache ich mein Ding im Alltag. Ihr Reichtum war aufgebaut auf Ausbeutung, auf dem Ausnutzen von Bedürftigen und der Gleichgültigkeit gegenüber dem Unrecht. Es gab damals, obwohl es dem Land gut ging, es gibt zu jeder Zeit, auch wenn es einem Land gut geht, gibt es immer Arme, Obdachlose, Menschen, die durchs Netz fallen. Auch wir mit einem sozialen Netz, was wir ja immer so betonen, gibt es Menschen, die in den Seilen hängen. Das wissen wir. Und an der Stelle müssen wir aufpassen, dass wir, es ist hier jetzt nicht die Gerechtigkeit vor Gott gemeint, von der Paulus schreibt. Die ist jetzt mal nicht gemeint. Die Gerechtigkeit vor Gott ist nochmal was anderes. Es geht hier tatsächlich um die Gerechtigkeit untereinander. Die Gerechtigkeit im Umgang in unserer Gesellschaft, in unserem Land, in unserem Volk. Und wer das unterschätzt, der hat auch Gott nicht verstanden. Wer glaubt, dass Gott nur an geistlichen Dingen irgendwie Interesse hat, dem fehlt auch ein entscheidender Teil. Gott wird nicht umsonst in den Psalmen der Richter der Witwen und Waisen genannt. Also die Waisen, die keine Eltern mehr haben, die Witwen, die keinen Mann mehr haben, was damals richtig schlimm war im Gegensatz zu heute. Und der Richter der Witwen und Waisen meint nicht der Scharfrichter, sondern meint den Aufrichter, den Herrrichter, den Ausrichter der Witwen und Waisen, der sich um sie kümmert. Jesus geht nicht umsonst zu den Armen, zu den Kranken, zu den Einsamen und zu den Geplagten. Er geht, weil es Gottes Herz ist, weil es Gottes Sehnen ist, genau denen zu begegnen. Und auch die ersten Christen kümmern sich nicht ohne Grund um die Kinder, die ausgesetzt wurden, um die Witwen, um die Armen und so weiter. Gott möchte, dass wir als seine Kinder, als die Botschafter an Christi Stadt, nach Gerechtigkeit suchen. In der Woche, im Alltag. Und wir werden oft genug an Grenzen stoßen. Man kann sich fast gar nicht komplett gerecht verhalten. Jeder, der ein Handy besitzt, hat mit Ungerechtigkeit zu tun. Jeder, der seine Kleidung nicht selber webt, hat mit Ungerechtigkeit zu tun. Lebt von Ungerechtigkeit. Aber wir können im Alltag nach Ungerechtigkeit suchen. Wir können Menschen helfen, die von Ungerechtigkeit betroffen sind. Es gibt so viele Situationen, in denen wir aktiv werden können. Es geht ja darum, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und nicht nur für mich nach Gerechtigkeit zu suchen. Das sind wir super. Das kriegen wir gut hin. Ich selber kriege das auch wunderbar hin, nach meiner Gerechtigkeit zu suchen und nach meinem Interesse zu handeln. Es geht darum, mit offenen Augen nach der Gerechtigkeit der anderen zu gucken. Und gerade die, die nicht laut schreien können. Und ich finde das so interessant, es wird ja manchmal so klischeehaft, wird die Christenheit so unterteilt in fromm und liberal. Und damit gibt es so die Zuschreibung, die Frommen, denen ist Gott ganz wichtig. Und den Liberalen, die kümmern sich um Gerechtigkeit und Naturschutz und sowas. Solche Sachen, ne? Sehr klischeehaft, aber kommt ja immer wieder vor. Und das Schöne an diesem Text ist, egal zu welcher Seite du dich zählst, jeder kann doch was vom anderen lernen. Wenn du fromm bist und sagst, hey, mir ist Gott wichtig und ich will wirklich die Nähe zu Gott, ja. Aber Gott sagt, es geht auch um die Gerechtigkeit im Alltag. Und wenn du sagst, mir ist die Gerechtigkeit so wichtig, ja, aber die Gnade Gottes, schließen wir auf mit dem Satz, ich brauche deine Hilfe, Gott. Der heutige Sonntag, wir haben es ja schon gehört, der steht unter dem Motto, es geht jetzt in die Passionszeit. Und der Wochenspruch, seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, der deutet das ja an. Ne? Wir gehen in die Passion. Und in diese Passion, in diese Zeit auch der Besinnung, des besonderen Nachdenkens, kriegen wir diese zwei Schlüsselsätze mit für die Woche, für die Wochen. Ich brauche deine Hilfe, Gott. Als Schlüssel zur Gnade Gottes, aber auch zu aller anderen Hilfe von Gott. Und zweitens, ich will der Gerechtigkeit helfen, als Ausdruck des Willens Gottes und als Ausdruck, dass wir zu ihm gehören, als seine Kinder, als seine Lieblinge. Amen.